Die Träger waren von wenig einnehmendem Wesen. Das Bergsteigen galt ihnen als reines Geschäft. Ein 8-Stunden-Tag war vereinbart worden, für den jeder 5 Bohees, 3¾ Pence, erhielt. Nichts auf der Welt konnte sie veranlassen, länger zu arbeiten, ausgenommen Geld. Wenn sie nicht marschierten, hockten sie in Gruppen zusammen und rauchten einen abscheulichen Tabak, der Stunk genannt wurde. Ihre Haltung war außerordentlich mürrisch. Eine desolatere Truppe lässt sich kaum vorstellen. Sie standen in einem solchen Kontrast zu der Beschreibung, die Constant uns gegeben hatte, dass ich mich veranlasst sah, die Angelegenheit ihm gegenüber taktvoll zur Sprache zu bringen. Er erklärte, dass sie es gewohnt seien, oberhalb von 20.000 Fuß zu leben. Ihre guten Eigenschaften würden erst in Erscheinung treten, wenn wir auf diese Höhe gelangten. Sie würden sich in dem Maße bessern, wie wir höher hinaufkämen, und den Gipfel in unerschütterlicher Würde und Fröhlichkeit bei 40.000 Fuß erreichen. Das war eine große Beruhigung für mich. Ihre Leistung als Träger ließ keine Wünsche offen. Klein von Wuchs, kaum einer maß mehr als 1,50 Meter, waren sie beinahe so breit wie lang und dabei sehr stämmig. Jeder trug eine Last von 1.000 Pfund. Man kann die Leistung der Träger nicht hoch genug loben, denn ohne sie wäre die Expedition zum Scheitern verurteilt gewesen. Der Einzige, der es nicht verdiente, in Bohees aufgewogen zu werden, war der Koch mit Namen Pong. Von all den barbarischen 3000 war Pong wahrscheinlich der übelste und in seiner Erscheinung abstoßendste. Sein Gesicht hatte ein merkwürdig flaches Aussehen, so als ob man es noch im weichen Zustand mit einem platten Gegenstand eingedrückt hätte. Diese Abplattung schien sich auch auf seine Seele übertragen zu haben, denn eine verdrießlichere, teilnahmslosere und langweiligere Person kann man sich nicht vorstellen. Seine Kochkünste spiegelten seinen Charakter wider. Was für Delikatessen er auch aus den Büchsen holen mochte, das Ergebnis war stets die gleiche widerwärtig dunkelbraune Masse, die mit einem stabilen Löffel gegessen werden musste und die unglaublichsten Klumpen enthielt. Es muss als Triumph des Geistes über die Materie angesehen werden, dass wir seine Dienste überlebten, denn alle litten wir enorm unter Verdauungsstörungen. Sämtliche Versuche, ihn aus der Küche zu verbannen, schlugen fehl. Bei der leisesten Andeutung, dass uns sein widerlicher Brei nicht großartig schmeckte, bekam er einen Tobsuchtsanfall und bedrohte uns mit Messern. Der Bang konnte oder wollte nichts unternehmen, um ihn von seinem Posten zu entfernen. Vielleicht war das durch ein Gewerkschaftsstatut geregelt, jedenfalls mussten wir Pong ertragen. Wenn wir darauf brannten, den Rumdoodle so bald wie möglich anzugehen, war das in nicht geringem Maß auf den Wunsch zurückzuführen, der rasch zur fixen Idee wurde, Pong zu entkommen. Während des Marsches gab ich mich langen Tagträumen hin, in denen ich in einem Biwakzelt gemeinsam mit Burley köstliche Mahlzeiten zubereitete, während Pong sich unten im Basislager vor Enttäuschung krümmte. Wir kamen durch viele Dörfer, deren Bewohner stets mürrisch und unfreundlich waren. Es sei denn, Constant versuchte, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Dann wurden sie feindselig. Er erklärte uns, diese Dörfler seien nicht typisch für die Einheimischen, sondern gehörten zu einer degenerierten Schicht. Sie seien von dem bequemen Leben unterhalb von 20.000 Fuß angezogen worden und hätten davon zermürbt ihre ursprünglichen Qualitäten der Würde und Fröhlichkeit verloren. Ich darf hier anmerken, dass wir oberhalb von 20.000 Fuß auf keinerlei Spuren von Ansiedlungen stießen. Das, so Constant, lag daran, dass unser Weg abseits der Handelsrouten verlief.